Auch von meiner Seite. Es ist schön, wieder hier im Zimmerhof zu sein und gemeinsam mit euch unseren Herrn und Gott zu loben, zu preisen, gemeinsam vor unseren Herrn zu sitzen, zu stehen, gemeinsam auf sein Wort zu hören, was er uns heute Morgen auch zu sagen hat. Und ich finde das echt ein Geschenk, dass wir das in Freiheit auch tun können. Und mein Name ist Hartmut Peters, ich komme aus der FEG in Hoffenheim und bin ab und zu mal hier, um eine Predigt halten zu dürfen. Und so bin ich auch dankbar für diesen Morgen und möchte einfach noch, dass wir kurz still werden. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen neuen Tag, den du uns schenkst, preisen dich für deinen Sohn Jesus Christus, der alles für uns am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Und nicht nur das, du bist, Herr Jesus, auch von den Toten auferstanden. Du bist aufgefahren zum Himmel, du sitzt zur Rechten des himmlischen Vaters und du bist gegenwärtig hier. So kommen wir zu dir und bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Herr, du kennst unser Leben, unsere Gedanken, unsere Lebensumstände. Wir brauchen einfach dein Reden, dein Wirken, dass sich etwas verändert zu deiner Ehre, auch zu unserer eigenen Zufriedenheit. Und da können wir nur sagen, wohl dem, der auf dein Wort traut. Wir preisen dich dafür und danken dir von Herzen. Amen. Jo, heute Morgen geht es um die Gebote Gottes. Keine Angst, wir werden nicht alle 10 heute Morgen durchnehmen, dass wir den Rahmen sprengen. Aber wie hältst du es denn so mit den Geboten Gottes? Bin ich ja mal gespannt. Welche Gebote fallen euch sofort ein? Kann man immer so einfach so laut sagen? Okay, super. Was noch? Du sollst nicht stehlen, nicht töten, nicht Ehe brechen. Ist interessant. Der erste Gedanke, ich bin dein Herr, dein Gott, kommt oft gar nicht so schnell vor. Da kommen zuerst die ganzen Verbote vor, was wir alles nicht tun sollten oder tun dürfen oder auch nicht machen sollten, klar. Und diese Gebote, so von 4 bis 10, sind ja das, betreffen so das Leben im Miteinander. Aber die ersten Gebote, besonders auch das erste Gebot, ist eigentlich sehr, sehr bedeutsam. Und das wollen wir heute Morgen mal ein bisschen näher anschauen. Wenn wir in unserer Gesellschaft über Gebote Gottes reden, nach der Liebezeit, was kommt dann oft so als Kommentar? Ja, bist du denn von gestern? Das passt doch überhaupt nicht mehr in unsere Multi-Optionsgesellschaft. Das ist altbacken. Das ist irgendwie nicht mehr relevant, nicht mehr zeitgemäß. Und ich denke auch, manche Christen sind unsicher mit den Geboten. Was gilt? Was gilt nicht? Was ist im Neuen Testament bestätigt oder auch was nicht und so. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hinein in meinem persönlichen Leben. Ich habe die ersten Wochen sehr viel in Mose-Büchern verbracht, so 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose. Und ich habe mir mal mich hingesetzt und wirklich Vers für Vers bin ich mal durchgegangen, habe so eine Hörbibel genommen und auch so mit den ganzen vielen Namen und den vielen Gebote, besonders auch das dritte Buch Mose mit all den Riten und Opfern und so. Wow, da habe ich gemerkt, hey, unser Gott, der nimmt das furchtbar ernst. Da musste man für jede kleine, klitzekleine Vergehen, für eine Sünde, musste man ein Opfer bringen. Das war ziemlich heftig und irgendwie hat mich das ein bisschen inspiriert. Und dabei stellte ich mir die Frage, Mensch, Hartmut Peters, warum hältst du eigentlich die Gebote? Was motiviert dich, die Gebote Gottes zu halten? Welche Gebote dir gerade auch in deinem Kopf rumschwirren? Und da gibt es ja auch verschiedene Motivationsstufen. Mal gucken, aber ich muss das anschalten, genau. Jo, da gibt es verschiedene Motivationen, warum Menschen oder Christen die Gebote halten. Das erste, Angst vor Gottes Strafe. Wow. Wie will Gott mich behandeln? Jetzt habe ich was falsch gedacht, falsch getan. Meine Motivation war durchaus schlecht. Mein Verhalten meinem Nächsten gegenüber, ach, total mies. Jetzt kriege ich einen drauf. Ist Angst unsere Motivation? Dann kann ich dir versichern, dass wenn Angst deine Motivation ist, die Gebote Gottes zu halten, wird deine Freude am Glauben dadurch erstickt werden. Und es wird sie zum inneren Stress auch führen, weil du das nie hundertprozentig packst. Das packt keiner von uns, auch nicht der, der vor euch steht. Das ist einfach so. Andere natürlich denken, naja gut, wenn ich Gottes Gebote halte, ja Mensch, Dann fließt der Segen, da geht's mir gut, Wohlstand, Gebete werden erhört und Gott macht alle Wege smooth und gerade. Stimmt das wirklich? Können wir Gott gefallen dadurch, dass wir nach seinen Geboten leben? Er sieht natürlich unsere Motivation, das ist ja keine Frage. Aber wenn ich das als Motivation habe, ich lebe nach dem Geboten Gottes, um seine Liebe mir zu verdienen, dass er mich noch mehr liebt, bist du auf dem falschen Dampfer, meines Erachtens. Hört sich vielleicht komisch an, aber wir kommen im Laufe der Predigt noch ein bisschen mehr drauf zu. Denn wir können uns vor Gott nichts verdienen. Und außerdem, die Gefahr ist, wenn du wirklich alles 100% hältst, macht es dich vielleicht ein bisschen stolz. Ne? Und da fängt an, dich zu vergleichen. Ja, Leute, ich halte das. Ich mache dieses nicht und ich mache jenes nicht. Und guck mal, wie toll geistlich ich bin. Ob du willst oder nicht, vielleicht sagst du es nicht verbal, aber deine nonverbale Kommunikation sagt es vollkommen klar. Du bist einer von den Oberheiligen. Fehlt nur noch dieser Schein. Aber auch das kann wirklich zu Stress führen, Stolz und Verzweiflung und das kann schwierig werden. Oder auch die Akzeptanz Gottes zu bekommen oder so. Oder wir halten die Gebote, warum? Aus Dankbarkeit. Und wenn uns das heute Morgen gelingt, diese Perspektive zu bekommen, dann haben wir vielleicht eine ganz neue Perspektive über die Gebote Gottes und was Gott eigentlich damit sich gedacht hat. Und das finde ich toll. Und wie gesagt, ich habe mich dann im Januar, Februar so nach den vielen Mosebüchern und so die Frage gestellt, Mensch, Hartmut, du bist jetzt 71 und so, was ist überhaupt deine Motivation, die Bibel zu lesen und das Wort Gottes zu halten? Und sind einige, die sind wahrscheinlich jünger als ich. Wenn du älter bist als ich, sage ich, okay, du bist älter als ich, was motiviert dich denn? Und es ist egal, wie alt du bist, wie jung du bist, was ist deine innerste, tiefe Motivation, Wort Gottes zu halten, nach den Geboten zu leben? Ich muss sagen, hat mich neu herausgefordert, hat mich bewegt, mein Herz bewegt und mich auch dazu hingeführt, dass ich gesagt habe, ja Herr, hier bin ich. Fang wieder ganz neu mit mir an. Das war jetzt keine Bekehrung in dem Sinne. Ich habe mich vor 48 Jahren bekehrt zu Jesus. Aber einfach dieser Gedanke, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche diese klare Sicht, wie du es eigentlich gemeint hast. Und da möchte ich euch drei Erkenntnisse mitteilen. Mal gucken, was ihr damit macht. Also das Erste, Gott und seine Worte sind einzigartig. Das wollen wir erstmal so stehen lassen. Auch proklamieren von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott, der Herr und seine Worte sind einzigartig. Und nachdem Gott die Welt, den Mann und die Frau nach seinem Bild geschaffen hat, da gab er Leitlinien zur Versorgung, zur Orientierung. Und interessanterweise im Garten Eden fing Gott nicht an mit, du sollst nicht. Nein, was hat Gott gesagt? Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Freedom, die Gegenwart Gottes, er war da. Die durften von rumlaufen, Adam und Eva und hier essen und da was snacken und so. Jedenfalls war gar kein Problem. Sie sollten diese Freiheit in Gott und mit Gott erleben, genießen, sich daran freuen. Und dann kommt erst das andere. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Sehen wir da einen Unterschied? Gott ist nicht so, dass er gleich sagt, hey, du darfst das nicht, du sollst nicht und so. Nein! Er segnet uns, er will uns segnen, er sehnt sich danach, uns eine Fülle zu geben in Christus. Und da kommen wir noch weiter heraus, hinzu. Also ich finde, dass dieser Gedanke hat mich total umgehauen. Ganz neue Perspektive, wie Gott unser Leben beschenken will. Und gerade auch in diesen Tagen, ich weiß nicht, ob du ein Nachtschwärmer bist, da hast du vielleicht den sternklaren Himmel gesehen und so. Und es gibt ja mittlerweile auch Satelliten, die, was weiß ich, bis in die Endlichkeit hineinfahren, überall Bilderchen machen. Und die reden da von Milliarden, Galaxien und was weiß ich und so. Und das hat alles unser Gott gemacht. Und dieser Gott steht auf unserer Seite, wenn wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Gestern waren meine Frau und ich mit unserem Sohn Samuel, mit seiner Freundin, waren wir in Eden-Kolben. Ich weiß nicht, ob dieser Ort euch was sagt. Da gibt es nämlich Mandelbäume. Und die Mandelbäume, die waren in der Blüte. Und das war so ein Geschenk. Du stehst davor, ich habe Man mit dem Handy macht mehr als zig Bilder. So, muss ja noch aussortieren. Du stehst davor und siehst diese tollen rosa Blüten. Ich hätte eigentlich was einkopieren sollen, habe ich nicht gemacht. Aber einfach fantastisch. Das hat Gott gemacht. Und er hält die Schöpfung bis heute. Obwohl wir als Menschen sehr viel schon kaputt gemacht haben. Aber das nebenbei, das soll nicht unser Punkt sein. Und ich glaube, dass die Gebote Gottes, so wie wir sie in der Schrift haben, die weisen auf sein Wesen, auf seine Fürsorge für uns und auf seinen Willen hin. Und diese Schöpfung zeigt uns auch eine ganz reale Wirklichkeit, nämlich Gott, der Schöpfer, und wir sind seine Geschöpfe. Punkt. So ist es und so bleibt es und so wird es immer sein. Gott ist der Herr und wir sind seine Geschöpfe und in uns und durch uns soll die Herrlichkeit Gottes zu sehen sein. Jetzt machen wir natürlich einen kleinen zeitlichen Sprung. Ich denke, ihr seid noch mit drin. Volk Israel, wir wissen um die Trennung und so weiter, das Problem vom Garten Eden, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Geschichte Israels, sie waren für lange, lange Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, in der Gefangenschaft in Ägypten. Und irgendwann war es dann auch dem Volk Israel zu viel. Sie haben echt gelitten und sie fingen an, den Herrn aller Herren anzurufen. Sie haben gebetet und darum gebeten, dass Gott sie aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei befreit. Und dann, nach der Befreiung, redete Gott am Berg Sinai. Und das finde ich so, so stark. Er hat Mose berufen. Let my people go, aus Ägypten rausgeführt, die Teilung des Meeres. Spektakulär, wäre ich gern dabei gewesen. Wenn wir eines Tages im Himmel den Mose hören oder sehen werden, können wir mal diese Live-Situation noch mal wieder hören, wie er es damals erlebt hat. Und hier, nach der Befreiung, redet Gott zum Volk Israel. Und auch hier fand ich das sehr beeindruckend. Gott fängt nicht mit, du sollst nicht an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir den heute Morgen verstanden haben, denke ich, haben wir sehr viel vom Wort Gottes verstanden. Gott fängt nicht gleich mit den 10 Geboten an, du sollst und so, sondern er fängt ganz anders an. Er stellt sich vor. Er stellt sich einfach vor und sagt, wer er ist. Er stellt sich persönlich vor und er erinnert Israel an seine Taten, was er für sie gemacht hat. Ich bin der Herr. Dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Was folgt, ist bedeutsam, denn das ist ein Geschenk Gottes an Israel. Er befreit Israel aus der Knechtschaft, wo sie selber Schuld hatten, dass sie da geblieben sind, weil sie Gott verlassen haben, und er setzt sie hinein in ein neues Leben, eine neue Beziehung. Und das finde ich sehr bedeutsam, denn zuerst die Befreiung aus der Knechtschaft und dann hinein in eine persönliche Beziehung mit ihm. Und danach kommt erst die Weisung, die Tora, was für die Israeliten sehr, sehr wichtig ist. Aber die Tora ist mehr als ein Regelwerk, sondern es gibt Orientierung für unser Leben, für ein Leben so, wie Gott es ihm gefallen hat, vom Alten Testament herkommend. Und das schützt unser Leben auch in allen Bereichen, auch das Leben anderer Menschen wird beschützt, wenn ich mich daran orientiere. Und weil alles mit Gott anfängt, von der Schöpfung bis heute, beginnt Gott die 10 Gebote nicht mit du sollst nicht, sondern mit einer Selbstaussage. Und die schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Da sagt er, ich bin. Was heißt das für dich? Wenn der himmlische Vater sagt, ich bin. Das heißt, er ist eine Person. Er ist keine imaginäre Chi-Energie irgendwo da draußen, unverständlich, unnahbar, unmöglich oder so. Nein, er ist doch kein geheimnisvoller Herrscher, der irgendwo weit weg sitzt und keine Beziehung zu uns hat. Nein, das ist er auch nicht. Keine spirituelle Energie, die da rumschwebt. Nein, Gott ist eine Person. Ich bin, hat er gesagt. Und obwohl er das Zentrum des Universums ist, ist er dir und mir zugewandt. Er ist dir zugewandt. Hey, das ist Würde, das ist Anbetung, das ist Freude. Dieser Gott ist dir zugewandt. Auch wenn Leute dich vielleicht nicht mögen, aber dieser Gott, der mag dich, so wie du bist. Und das finde ich so stark, das hat mich total ermutigt. Er ist ein persönliches Gegenüber, der mit uns redet, der mit uns sprechen will. Und ich kann auch, und du kannst auch mit diesem Gott reden, ganz offen, das, was dich bewegt, egal in welcher Lebensphase du bist. Ich bin, Gott ist eine Person. Und dann beginnt er mit seinem Wesen. Und das finde ich auch ganz interessant. Er beginnt mit seinem Sein und später kommt das Tun. Natürlich hat er auch vorher gehandelt, klar, Schöpfung und so. Aber hier ist die Reihenfolge wichtig, auch für uns, die wir Gott nachfolgen wollen. Zuerst das Sein in Christus, daraus kommt das Tun durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz wichtig, wir können ohne Gottes Hilfe überhaupt gar nicht nach den Geboten Gottes leben. Da werden wir uns immer verrennen, immer unzufrieden sein mit uns selbst oder auch mit anderen. Und von daher können wir das einfach sagen. Aus dem Wesen und das Sein kommt das Handeln. Und dann sagt er, der Herr, unser Gott hat einen Namen, Yahweh oder Yahweh, der Ewige, der Unveränderliche, die Urquelle aller Lebewesen und aller Macht. Und das ist der Bundesgott Israels, das ist ein Gott, der zu uns redet, mit dem wir reden können. Das ist ein Gott, der uns nahe sein will, der uns zugewandt ist. Und er ist auch der einzige rettende Gott. Es gibt in allen Religionen keinen rettenden Gott, außer den himmlischen Vater durch Jesus Christus. Ich unterrichte seit über 20 Jahren asiatische Religion und was weiß ich alles. Du kannst gucken, wo du willst. Egal, welche Religion du nimmst, das findest du in keiner Religion. Das findest du nur in der Bibel durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann sagt er noch, ich bin dein Gott. Ist das nicht so schön persönlich? Ich bin dein Freund. Ich bin dein Mitarbeiter. Ich bin dein Ehemann. Ich bin deine Ehefrau. Satan macht doch was mit uns, oder? Da ist eine Beziehung irgendwo da. Gott sagt, bin dein Gott, möchte persönlich mit dir leben. Und in dieser Ich-Du-Beziehung heißt das, ich weiß, ich wiederhole mich, Gott sagt dir heute Morgen, hey, du bist nicht irgendwer. Vielleicht wirst du übersehen in deiner Familie, aufgrund deines Lebensstils oder deiner Gedanken oder deiner Äußerlichkeiten. Kann durchaus sein, dass du da denkst, na gut, aber für Gott bist du nicht irgendwer. Du bist wertvoll, durch und durch, so wie du bist, so wie Gott dich geschaffen hat. Das heißt mit anderen Worten, du bist mir wichtig. Er ist uns zugewandt, er sieht uns, er hört uns. Und diese Wahrheit zieht sich durch die ganze Bibel, vom Alten Testament bis hin zur Offenbarung. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und seine persönliche Beziehung gründet sich nicht darauf, was du oder ich getan haben. Nein, überhaupt nicht. Seine persönliche Beziehung gründet sich immer nur darauf, was er für uns getan hat. Ich meine, das ist ein ganz großer Unterschied. Wir werden nie die Latte erreichen, damit Gott mit uns zufrieden ist. Unmöglich. Deswegen hat er einen Ausweg geschaffen und das wäre dann auch der übernächste Punkt. Ich finde das ganz toll. Also er sagt, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Frei. Um dann nach Gottes Maßstäben auch zu leben. Auch hier, denke ich, ist die Reihenfolge sehr wichtig und sollte beachtet werden. Er will uns retten, uns in eine Beziehung stellen und mit ihm zusammen unser Leben gestalten. Und aus dieser Perspektive sehe ich doch die Gebote ganz anders, oder? Ich meine, wie siehst du die Gebote? Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Okay, Luther hat es so übersetzt. Du sollst. Und da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Die Luther-Übersetzung sagt, du sollst. Das ist vollkommen okay. Wenn wir eine andere Übersetzung mal lesen, zum Beispiel die Elberfelder, die sagt, du wirst nicht. Und ich denke, dass diese Übersetzung schriftgetreuer ist aufgrund der gesamten biblischen Aussage, du wirst nicht. Warum wirst du nicht? Weil du die Befreiung aus Ägypten erlebt hast. Weil du die Gnade Gottes erlebt hast, wirst du nicht gegen die Gebote halten. Du wirst die Gebote halten, weil du das erlebt hast. Und deswegen brauchen wir als Christen diese konstante Beziehung zu Christus, dass wir seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung ständig erfahren, erleben und dann macht uns Mut, nach seinen Geboten zu leben. Obwohl es manchmal schwerfällt, weiß ich selber. Aber das macht uns einfach Mut. Von daher, ich denke, ihr merkt es auch, dass deine Motivation noch eine ganz andere ist, oder? Ist das nicht anders? Also du sollst und du darfst nicht? Oder du wirst nicht. Warum wirst du nicht? Weil du in Gott glücklich bist. und zufrieden bist mit dem, was er in deinem Leben hineingetan hat. Und vergleich dich ja nicht mit anderen. Ich weiß, diesen Punkt bringe ich so oft, aber dieses ständige Vergleichen, das macht uns krank. Das frisst die Freude auf und vieles mehr. Also aus dieser tiefen Dankbarkeit für die Befreiung, sprich Israel aus Ägypten, wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, aus dieser Befreiung wirst du nicht zulassen wollen, dass irgendwas zwischen dir und Gott ist. Keine Sünde, keine Schuld, keine dummen Gedanken oder irgendwelche falschen biblischen Vorstellungen oder so, sondern muss alles mit der Bibel irgendwo abgedeckt sein. Und das hat mich so ermutigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, vielleicht denkst du, du bist ja auch ein Bibelleser und du denkst, naja, Hartmut, du redest hier vom Alten Testament. Wir leben nicht mehr im Alten Testament. Genau, oh ja, das habe ich gerade übersehen. Also diese Dankbarkeit aufgrund der Erlösung, aufgrund dieser neuen Beziehung, ist es selbstverständlich, dass wir uns nach den Geboten Gottes richten. Ja, finde ich also echt stark, diese Erkenntnis. Also mich hat das ganz neu ermutigt, muss ich echt sagen. Gehen wir einen Schritt weiter. Alles ist mir erlaubt. Jo, das lesen wir auch im ersten Korintherbrief. Vielleicht denkst du, na Hartmut, ja, wir leben nicht mehr unter dem Alten Testament, wir leben doch, ja, das stimmt. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr unter dem Alten Testament, das hat für Israel Gültigkeit gehabt. Wir leben im Neuen Testament, das Zeitalter der Gnade und Christus, und das finde ich enorm, Christus ist das Ende des Gesetzes. Er hat alle Gesetze erfüllt zu 100%. Deswegen können wir in Christus auch zur Ruhe kommen. Und das führt uns zum nächsten Gedanken. Alles ist erlaubt. Das betrifft die ethische Fragen. So wie du dein, so wie ich auch mein Leben gestalte. Und da gibt es sehr viele gültige, ewige Werte. Das ist vollkommen klar. Die wollen wir nicht verbiegen. Auf keinen Fall. Da würden wir uns gegen das Wort Gottes versündigen. Aber gibt es nicht unterschiedliche Werte, wie wir unser Leben gestalten? Angenommen, Friedhelm, du hättest kein Roland-Piano heute Morgen, sondern hättest ein Harmonium. Wissen die Leute, jungen Leute, was ein Harmonium ist? Wer mag das mal erklären?
Ein Harmonium ist doch so ein Teil mit Pedal.
Jawohl.
Man im Prinzip Luft erzeugt und ist dann durch irgendwelche Flöte, oder?
Ja, genau, genau. Da würde doch nicht mehr unsere Zeit passen, oder? Da würde ich sagen, das ist verrückt, das war vor 100 Jahren. Doch nicht heute. Oder auch die Lebensgestaltung. Ich meine, vor 30 Jahren liefen nicht so viele Männer rum, also nimm es nicht persönlich, die Haare sich, also eine Glatze schneiden lassen. Das war vor 30 Jahren nicht innen. Oder die Männer ihre Haare durch einen Dutt oben zusammenbinden. Das habe ich vor 30 Jahren nicht gesehen. Heute ist das normal, oder? Da stört sich doch keiner drum. Ich meine, jede Generation hat ihre eigene Art und Weise, ihr Christsein zu leben. Und dabei geht es nicht um die Äußerlichkeiten. Ob Bart oder was weiß ich oder Haare zusammen, das ist nicht das Problem. Sondern, dass man es wirklich aufrichtig meint. Und von daher ist es wichtig, über unseren Wertekompass auch mal nachzudenken. Was sind denn so für dich Werte, die unbedingt wichtig sind? Vielleicht bist du noch Single und denkst, okay, irgendwann kommt eine Prinzessin oder der Prinz vorbei, wäre schön. Du brauchst einen Wertekatalog. Was willst du mit deinem zukünftigen Mann oder zukünftigen Frau? Nach welchen Werten wollt ihr leben? Wie ist das mit dem Geld, Umgang mit Geld, Kindererziehung und so weiter? Jeder braucht einen Wertekatalog. Aber nicht nur junge Leute, auch wir Ältere, die ergrauten Leute, ne, die graue Eminenz, auch wir brauchen Wertekataloge, dass wir uns danach neu orientieren. Vieles kann sich zu einer Gewohnheit einschleichen, oder? Kennt ihr das vielleicht? Also ich kenne das. Das Sachen, du machst automatisch. Warum mache ich eine stille Zeit morgens? Warum stehe ich morgens immer eine halbe Stunde früher auf? Ich bin ein Rentner, ich kann erst um 7:30 aufstehen, stehe trotzdem um 6 Uhr auf, bin halt ein Frühaufsteher, okay? Aber da fragt man sich, was ist die Urmotivation? Und das ist richtig. Aber da möchte ich euch noch ein Beispiel geben. Als wir 88 bei der DMG, das war unser Missionswerk, mit dem wir nach Taiwan ausgereist sind, ganz tolles Missionswerk, und da mussten wir einen Fragekatalog ausfüllen. Fragen über die Bibel, über Jesus und über Erlösung und so weiter und so weiter. Aber da waren auch noch ein paar andere Fragen dabei. Wie stehst du zum Tanzen? Wie stehst du zum ins Kino gehen? Sind diese Fragen noch aktuell? Nein, sind nicht mehr aktuell. Aber damals waren sie aktuell. Das waren für die Brüder damals geistliche Maßstäbe. Und ich habe dann, ich bin ja auch einer, der ein bisschen, wie soll ich sagen, eher freiheitsliebender Mensch ist, und ich habe einen Artikel geschrieben über das Tanzen, ne? In meiner Bewerbung bei der DMG. Und dann kam dann dieser heilige Moment, wo wir dann vor dem Vorstand gestanden haben. Und dann war hinten ein Baptistenprediger und der ist schon beim Herrn. Der machte so seine Brille runter und sagt: Bruder Peters, ich lese hier, Sie haben da eine sehr interessante Ausführung geschrieben über das Tanzen. Können Sie mir das mal erklären? Und da habe ich einfach mal meinen Kommentar gegeben und habe gesagt: Also, Tanzen ist keine Sünde. Es gibt Volkstänze, die sind vollkommen okay. Sag ich, wenn ich mit meiner Frau eng umschlungen nachts um drei tanze, ist das vollkommen okay. Das kann doch in einer Bar sein, habe ich gesagt. Da kann ich auch eng umschlungen mit meiner Frau tanzen. Mache ich nicht, aber kann durchaus sein. Wenn ich aber mit XY irgendwo bin und tanze, das sollte vielleicht nicht so sein. Seht ihr? Und da, aber diese Fragerei, das war damals vor über 30 Jahren, war das wichtig. Heute ist es nicht mehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Fragen werden nicht mehr gestellt bei uns, bei der DMG. Also ihr merkt, diese Verhaltensformen, die verändern sich vielleicht so ein bisschen. Und, aber trotzdem, mal ganz ehrlich, wer bestimmt letztendlich in deinem Leben, was falsch und richtig ist? Wer ist es? Wer entscheidet oder was prägt deinen inneren Wertekompass? Dinge, die du woran festhältst. Wer entscheidet, was gut für dich persönlich ist? Und das, und jetzt kommen wir zum aktuellen Thema. Das betrifft Umgang mit Alkohol, mit dem Internet, Netflix und so weiter und so, all diese Dinge und so. Und ich habe mein Handy da liegen lassen. Ich denke, wenn du einer bist, der, ich sage es einfach mal so, fühle ich bitte nicht auf die Füße getreten, aber ich habe auch so ein Ding und ich finde das ganz toll. Aber wenn du alle 5 Minuten oder 10 Minuten auf dieses Ding guckst, hast du ein Problem, definitiv. Ich bin kein Psychologe, aber ich habe das gelesen, die Leute, die ständig nur gucken. Und du guckst und du vergleichst, oh, der macht dies und die sieht so aus und toll und die Influencer und so weiter. Und du bist dann nur ständig am Vergleichen. Das führt zu deiner Unzufriedenheit, weil du nicht das akzeptierst, was Gott in deinem Leben hineingelegt hat. Also dein ganzer Umgang mit den Menschen, wie du mit anderen Menschen umgehst, deine Arbeitsmoral, Work-Life-Balance, ne? Ich meine, ist da mehr Life oder ist da mehr Work oder so? Ich glaube, da brauchen wir eine gute Balance, eine Ausgeglichenheit. Aber aufgepasst. Oder auch Umgang mit Sexualität, Umgang mit den Menschen, Arbeitsmoral. Und da ist mir aufgefallen, dass den Apostel, Paulus war es wichtig, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Der hat also über jede Lehre im Neuen Testament gepredigt. Warum? Damit die Christen wissen, was gut für sie ist. Und er hat auch über die Thematik gesprochen, alles ist mir erlaubt. Nun, müssen wir mal den kulturellen Hintergrund der Korinther ein bisschen anschauen. Und sie lebten damals in einer Zeit, ich denke mal ähnlich wie heute, bloß kein Internet und so. Jedenfalls, die Gesellschaft war ziemlich freizügig. Man konnte eigentlich machen, was man wollte. Auch im Umgang mit Kindern und Missbrauch und was weiß ich alles und so. Besonders auch mit der Sexualität. Man war da sehr freizügig. Und die Korinther, die hatten ein Problem. Die haben nämlich nach ihrer Hinwendung zu Jesus, zu ihrer Bekehrung, haben sie diese Freiheit missverstanden. Für sie bedeutet es, ich bestimme jetzt selbst mein Leben. Bin ich denn frei? Na klar, bin ich frei. Gott hat mich frei, mir ist alles erlaubt, sagt sogar auch die Bibel. Und sie haben diese Freiheit in Christus, haben sie mit einem Freibrief verwechselt. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und wer bist du, dass du mir sagst, ich darf das nicht? Und ich möchte euch ein Beispiel mal sagen. So aus meinem Leben heraus. Ich unterrichte ja, ich habe viele Jahre unterrichtet in verschiedenen Städten hier in Deutschland und in Dresden bin ich ab und zu und unterrichte auch da Religionsstunde und also Religionswissenschaften und das geht in der Regel zu 3 Tage, bin ich da in Dresden. Und wie würdet ihr so denken, wenn ich auf einmal, ich bin ja frei, mir ist alles erlaubt und ich bleibe, ach Mensch, Dresden ist so schön, ich bleibe einfach mal eine Woche in Dresden. Ohne meinen Kindern Bescheid zu sagen, ohne meiner Frau Bescheid zu sagen. Wie würdet ihr mich einschätzen? Wäre das korrekt? Wäre das gut? Welche Fragen tauchen da auf? Habt ihr Krach in eurer Ehe, dass du einmal eine Woche dir einmal frei nimmst? Das wäre total unakzeptabel, meine Frau nicht zu informieren. Sie würde sich Sorgen machen, schon am ersten Abend. Mensch, wo ist der Hartmut? Der ruft nicht an, keine WhatsApp-Nachricht und so. Sie ruft an, ich gehe nicht dran, ich bin da frei. Alles ist mir erlaubt. Das ist eine Woche für mich alleine, gehe von Restaurant zu Restaurant, probiere hier mal was aus, probiere da mal was aus, bin noch frei, oder? Wäre eine falsch verstandene Freiheit. Und ihr merkt wieder, diese Freiheit bezieht sich auf eine Beziehung. Und dann würdet ihr gleich denken, okay, Hartmut, eure Beziehung ist vielleicht gerade nicht so dolle, dass du dir diese Freiheit nimmst. Eine falsche Freiheit. Das ist nicht in Ordnung, denke ich. Wäre eine Geringschätzung. Und von daher dürfen wir uns freuen. Wir sind neu geworden durch Christus. Und er hat uns viel Freiheit gegeben, aber diese Freiheit wird eingeschränkt. Und Paulus gibt dir drei Aber. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Da greift Paulus total ein und sagt, hey, liebe Korinther, freut mich, dass ihr Christen geworden seid, Halleluja, aber ihr könnt nicht so weiterleben wie vorher. Es gibt da Grenzen. Und dann klärt er das auf. Nicht alles ist nützlich. Nicht alles, was du machen kannst und machen darfst, ist nützlich für dich. Und schon erst recht nicht für den anderen. Oder ist irgendwie förderlich, hilfreich für dein geistliches Leben. Also hier ist es gut, drüber nachzudenken. Und dann schreibt er, aber nichts soll mich beherrschen. Also nichts, irgendwie hier Leidenschaft oder falsche Leidenschaft, Begierden, darf irgendwie Macht in meinem Leben gewinnen. Und da guck mal selber, was hat in deinem Leben Macht? Dass du vielleicht alle 5 Minuten hier drauf guckst. Oder was ich machst. Was hat Macht in deinem Leben? Was hat Macht in meinem Leben? Und auch hier wieder diese ehrliche Frage, und das führt uns zu unseren täglichen Entscheidungen, warum mache ich das eigentlich? Was ist meine Motivation? Warum bin ich heute Morgen hier? Was ist meine tiefste Motivation? Geht es um mich? Nein, es geht um Wort Gottes. Und ich habe etwas erkannt und das möchte ich euch gern weitergeben. Das ist meine Motivation. Deswegen immer wieder, bevor ich mich entscheide, irgendwas zu tun, was vielleicht irgendwann Macht über mein Leben bekommt, soll ich prüfen, führt es mich näher zum Herrn? Gedanklich, menschlich, ganzheitlich? Oder lenkt es mich von Gott ab und ich entferne mich? Und ich habe eine Fernbeziehung zum Herrn, keine Nahbeziehung mehr. Und darüber müssen wir nachdenken, über unsere Motivation. Und das Nächste, das steht dann in 1. Korinther 10, aber nicht alles ist erbaut. Unsere Freiheit in Christus soll Jesus ehren und dann Vers 24 den anderen dienen. Geht wiederum nicht um mich, sondern um meinen Nächsten. Und hier ist auch wieder deine und meine Eigenverantwortung gefragt. Und im Galater 5, Vers 13 bringt es Paulus auf den Punkt. Ihr seid zur Freiheit berufen, Halleluja, aber missbraucht sie nicht zur Selbstsucht, sondern dient einander in Liebe. Und das fand ich für mich sehr, sehr hilfreich, das wieder ganz neu zu sehen. Warum halte ich die Gebote? Wie hältst du es mit den Geboten? Wir kommen so zum letzten Punkt. Aus Liebe zu Jesus halten wir seine Gebote. Ich denke, wie du und ich als Christen unser Leben gestalten, nach innen sowie auch nach außen, spiegelt unsere inneren Wertekompass wider. Was ist wichtig für uns? Denn was wir nach außen leben, damit zeigen wir, was eigentlich in uns steckt. Die Bibel sagt, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Ne? Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Er sagt nicht, wenn du mich liebst, dann. Nein, nein. Warum sagt er das? Weil er kommt wieder wie im Alten Testament, die gleiche Parallelität, weil wir in Christus so viel bekommen haben. Vergebung, Frieden, Freude, Liebe Gottes ausgegossen. Sein Heiliger Geist ist in uns. Wenn wir Christen sind, dann haben wir eine Sehnsucht, nach dem Wort Gottes zu leben. Wenn wir es nicht schaffen, danke deine Vergebung, Jesus. Wenn wir regelmäßig es nicht schaffen, wäre immer gut, vielleicht Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit einem Bruder, mit einer Schwester darüber zu reden oder auch einen Therapeuten oder Seelsorger aufzusuchen. Weil Gott will uns hier helfen. Und hier, die Situation fand ich auch sehr bezeichnend. Weil hier wir eine klare Aussage sehen. Deine Liebe, meine Liebe, unsere Liebe zu Jesus und das Halten seiner Gebote hängt von unserer persönlichen Beziehung zu Jesus ab. Und hier sehen wir eine Situation, Jesus, der Erlöser, der Retter, der Messias, in seinen Abschiedsreden. Er nimmt seine Jünger zur Seite an einem stillen Ort, bindet sich eine Schürze um und wäscht die dreckigen Füße der Jünger. Hier sehen wir den Schöpfer Gott, der alles geschaffen hat. Er erniedrigt sich bis zum Kreuz, sagt die Schrift, Und in dieser Situation erzählt dann der Herr Jesus den Jüngern, was auf ihn zukommt. Er bereitet sie darauf vor, auf seinem Kreuzestod stellvertretend für uns. Er bereitet sie darauf vor, dass er auferstehen wird. Er bereitet sie darauf vor, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Er bereitet sie vor. Und dann spricht er diesen entscheidenden Satz. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Kein Wenn, Dann, keine Drohung, sondern nur Liebe. Und er hat uns zuerst geliebt, vollkommen angenommen. Und ich mache dir Mut, vielleicht heute an diesem Tag, ist ja eh regnerisch, kann man nicht viel machen oder so, darüber ganz neu nachzudenken. Und wenn du eine persönliche Beziehung hast, sei dankbar dafür und bau das weiter aus. Immer noch Luft nach oben, auch für mich. Aber angenommen, du bist gerade so ein Wackelkandidat und hast keine intensive Beziehung zu Jesus, mache ich dir Mut, sprich da mit jemandem drüber und erlebe Befreiung, erlebe Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der dir all deine Schuld, all den Schmutz deines Lebens wegnehmen will. Und das finde ich so ermutigend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und deswegen liebe ich Jesus. Weil er den Hartmut Peters zuerst geliebt hat. Mit 23 Jahren, wo ich so fertig war, von Drogen gekennzeichnet, Alkoholmissbrauch und Lebensstil total durcheinander. Und heute mit 71 schaue ich zurück und staune nur, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und er kann auch dein Leben gebrauchen. Ich meine, wenn er mein verkorkstes Leben, wie es damals war, gebraucht hat, dann kann ich dir eine Garantie geben, dass dein Leben auch erst recht gebrauchen. Und was Tolles draus machen, egal wie alt du bist. Und das finde ich so toll. Ich meine, du und ich, wir sind ja alle auf unserem Weg in die Ewigkeit. Es ist gut, dass wir nicht wissen, wann wir abberufen werden. Aber dein Leben hier auf dieser Erde ist wichtig, denn deine Entscheidung, die du hier triffst, ob du mit Gott und mit Jesus leben willst, bedeutet, dass du auch in der Ewigkeit mit Gott und mit Jesus lebst. Wenn du sagst, ich brauche Gott nicht, ich brauche Jesus nicht, ich mache mein eigenes Ding, dann wird es Gott akzeptieren. Aber dann musst du auch akzeptieren, dass wenn du die Augen zumachst, kommt ein Leben für dich, aber ohne Gott. Ohne Gott, ohne Freude, irgendwo in der Dunkelheit, weit, weit weg, für immer, wohlgemerkt, für immer. Und das ist tragisch. Von daher ist es gut, immer wieder die gute Botschaft zu hören und auch weiterzugeben. Und von daher ist ja die Bibel wirklich unser Handbuch für unser Leben, dass wir wissen, wo es lang geht. Und hier, denke ich, schließt sich auch der Kreis. Wenn wir das nochmal ein bisschen reflektieren, was haben wir am Anfang gesagt? Garten Eden, Gott sagt, hey, Adam, Eva, ihr dürft alles essen, macht, was ihr wollt, außer ein Ding. Und sie haben sich dagegen ausgesprochen, wir wissen die Geschichte. Israel wurde versklavt in Ägypten, lange, lange, lange Zeit, über Generationen. Sie haben um Hilfe gerufen und Gott sandte Mose und hat sie da aus der Gefangenschaft rausgeführt. Und dann kamen die 10 Gebote. Und wie hat Gott angefangen? Er hat angefangen mit einer Selbstdarstellung. Ich bin der Herr. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Also finde ich so genial. Und da schließt sich der Kreis auch im Neuen Testament, wo wir durch den Glauben an Jesus Christus das auch haben. Dass Gott uns voll angenommen hat, so wie wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und was noch bezeichnender ist, dass wir wirklich im Zeitalter der Gnade leben. Denn Gott hat sogar seinen Heiligen Geist in uns gegeben, wenn wir an Jesus glauben. Die Kraft Gottes, die Power, die uns hilft, zu überwinden. Aber keiner von uns ist perfekt, auch nicht der, der vor euch steht. Manchmal überwinden wir nicht. Es ist auch schlimm, wenn wir mal fallen. Aber das Schlimme ist, wenn wir einfach liegen bleiben. Wir dürfen aufstehen, Krone richten, weitergehen, nicht bewusst und immer mit so einer billigen Gnade, ja, Gott wird mir schon vergeben oder so. Nee, Gott ist auch gerecht und manchmal spricht er direkt in unser Leben durch verschiedene Lebensumstände, die vielleicht schwierig sein können. Von daher denke ich, dass die Gebote, die Gott uns gegeben hat, die schränken uns nicht ein. Die geben uns eine ganze Bandbreite, so zu leben, dass er verherrlicht wird, dass wir ein glückliches Leben haben. Die Bibel ist im Grunde genommen wie ein Kompass. Sie befähigt uns in dieser Zeit, wo wir ständig bombardiert werden mit irgendwelchen Dingen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zurzeit, ich leide darunter, wie viel gelogen wird in der Politik. sei es in Amerika, sei es hier, wo man so viel Müll praktiziert. Und das ist ja alles auch zum Teil gesteuert, dass die Leute mit viel Schmutz und Müll, dass uns das täglich irgendwo, und wir brauchen da einen Kompass zu erkennen, was muss ich wirklich wissen? Was sind meine Quellen, wo ich richtige Informationen bekomme und keine Verschwörungstheorien oder was weiß ich? Das Wort Gottes und die Gebote sind doch ein Schutzschild. Ein Schutzschild für mich, aber auch ein Schutzschild für dich. Damit ich dich nicht überfordere, dass ich nicht zu nahe komme oder was weiß ich oder so, sind die Gebote eine Hilfe. Und ich hoffe, dass wir diese Perspektive haben. Thema war ja, wie hältst du es mit den Geboten? Ich hoffe nicht, dass du die Gebote hältst aus Angst, damit Gott dich straft, bevor er dich straft oder so, oder auch um Gott zu gefallen. Wir können Gott nicht gefallen. Er gefällt ihm nur durch den Glauben an Jesus Christus. Von daher sollte unsere Antwort aus Dankbarkeit und Freude sein, eine tiefe, tiefe Gewissheit, dass dieser Jesus, der ein Ja zu mir gesagt hat, ist ein beständiges Ja. Er wird sich niemals verändern. Er wird immer für immer für dich sein. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten oder auch befolgen. Lasst uns noch zusammen stille werden. Himmlischer Vater, du siehst unsere Lebensumstände und wir wollen dir heute Morgen auch danken für dein lebendiges Wort. Danke, dass dein Wort so klar ist und dass du uns auch immer wieder zeigst, worum es geht, lieber Herr. Und danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, der für uns den Weg so frei gemacht hat, dass wir auch wirklich fähig sind, befähigt geworden sind, dir zu folgen, nach deinen Geboten auch zu leben. Und wir preisen dich, Herr Jesus, für das Geschenk der Vergebung, dass du immer wieder einen Neuanfang schenkst mit dir, ein Aufschauen zu dir, denn du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Vielen, vielen Dank dafür, Herr. So wollen wir uns dir anbefehlen für diese Woche und danken dir für dein Wort. Amen.